Dankeschön, Anja und Klaus, für das schöne Vorspiel. Guten Morgen, mein Name ist Silke Hahn und ich heiße Sie und euch heute ganz herzlich hier in diesem Gottesdienst willkommen. Der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen verwundert jetzt. Macht euch keine Sorgen, mir geht es eigentlich richtig gut. Ja, dieses Quartal steht unter dem Thema Gemeinschaft. Und wie könnten wir Gemeinschaft besser beginnen als mit einer herzlichen Begrüßung untereinander? Und ich bitte euch, achtet darauf, dass ihr auch die ansprecht, die ihr vielleicht nur entfernt kennt. Reckt euch, streckt euch, Bewegung tut allen gut. Ich begrüße dich mal, weil ich finde mal toll, dass du mitkommst. Mir fällt das auf, du. Ja, schön, fröhliches Bild, ich danke euch. Wir wollen heute mal der Frage nachgehen, wie kann ich mitfühlen, wie kann ich mitleiden, ohne gleichzeitig überheblich zu werden oder zu richten. Entschuldigt, manchmal ist es doch ein bisschen unpraktisch. Und ja, es ist so, wir hören etwas, wir sind wirklich betroffen davon und wir wollen unser Mitgefühl ausdrücken. Und das, was passiert stattdessen, ist, unser Gegenüber fühlt sich belehrt und dann noch kleiner. Wie das gelingen kann, wie das gut gelingen kann, mitzuleiden, das will Arne heute in der Predigt erzählen. Wir wollen jetzt Gemeinschaft haben mit dem Höchsten. Das ist der zentrale Grund, warum wir heute hier sind. Und ich bitte euch, zum Gebet aufzustehen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, dafür, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen. Vater, und wir kommen nicht leer. In unserem Kopf ist so vieles, was uns belastet, anstrengt, erfreut, beschäftigt, weil es noch geplant und erledigt werden muss, weil es noch nicht entschieden ist oder weil wir vielleicht gar nicht wissen, was im Moment überhaupt dran ist. Weil einfach viel Zeit da ist. Wo können wir uns da einbringen? Aber Vater, du kennst das alles, du siehst das. Und nichts soll heute dir die Aufmerksamkeit stehlen. Wir wollen uns ganz auf dich ausrichten. Wir wollen uns leer machen vor dir, damit du uns füllen kannst, Herr, unser Herz und all unsere Sinne. Darum bitte ich dich, und das kannst nur du bewirken. Amen. Ja, Gemeinschaft haben können wir nicht nur mit denen, die wir jetzt direkt begrüßen konnten, sondern zu unserer Gemeinschaft gehören auch die, die vielleicht nicht hier sein können, weil sie vielleicht älter sind, weil sie Verwandte besuchen, vielleicht auch, weil jemand krank ist oder weil er umgezogen ist oder eben auf Männerfreizeit ist. Denen geht es gut. Und zu unserer Gemeinschaft gehören auch unsere Missionare. Und an dieser Stelle darf ich jetzt mal die Marinka Voss und den Volker Ziegenbruch zu mir nach vorne bitten. Das ist nett. Lasst euch nicht irritieren hier. Kommt einfach näher. Ich hoffe, die Technik kann es ermöglichen, dass wir jetzt Anke und Michael Malesser hören und sehen können. Jawohl, Anke und Michael und die Kinder. Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst.
Guten Morgen.
Guten Morgen, schön euch zu sehen.
Schönen guten Nachmittag zurück.
Haben Sie was gesagt?
Ja, Sie haben gesagt, schönen Nachmittag zurück.
Das vielleicht
wir haben noch nicht Nachmittag, aber ihr anscheinend. Ihr seid uns ja einiges voraus. Sagt mal, wie war der Tag heute? Und ihr habt jetzt Nachmittag. Und was macht ihr sonst so an einem Nachmittag, wenn ihr nicht gerade unseren Gottesdienst verfolgt?
Naja, wir waren heute Morgen auf unserem Gottesdienst in unserer eigenen Gemeinde hier. Und um diese Zeit sind wir normalerweise entweder schwimmen bei der Schule oder dort Fußball spielen.
Und heute war es sehr, sehr heiß.
Heiß?
Ja.
Okay.
Naja, wir waren halt 30 Grad und ein bisschen mehr, ne?
Hört mal, ihr seid ja eigentlich zu fünft. Vom Christian sieht man höchstens die Nase.
Ah,
cool. Gehörst doch dazu.
Schön. Sagt mal, erzählt doch mal, wie es euch geht als Familie. Was macht ihr so, ihr Kinder? Wie fühlt ihr euch in der Schule? Und erzählt doch mal so zwei Sätze aus eurem Familienleben. Kriegsrat.
Also Christian ist gerade von einem großen Ausflug wiedergekommen, von den Scouts.
Ja, und wir sind 8 Stunden gelaufen, hoch einen Berg. Und ja, das war fast alles. Und die Schule, da haben wir gerade sehr viele Projekte. Und mit Französisch, ich mache ja einen Fernkurs, da läuft es gerade nicht so gut. Aber ich mache weiterhin jede dritte Stunde Französisch in der Bibliothek.
Also Französisch machst du gerne oder nicht so gerne?
Nee, es ist eher ein Fach, das ich einfach machen muss. Also es ist eher nicht so ein Hobby.
Man kann euch ein bisschen schlecht verstehen, wenn ihr von da hinten redet. Deshalb muss ich zwischendurch mal nachfragen nochmal. Deshalb redet bitte langsam. Okay.
Gut. Also, ich übersetze nochmal. Französisch ist ein bisschen schwierig, weil es mit der Fernschule läuft. Aber der Rest der Schule ist schön. Okay. Und da gibt es zurzeit viele Projekte.
Okay, ja, sehr schön. Okay. Wir haben in eurem letzten Rundbrief im Februar gelesen, dass ihr, also Anke und Michael, einige neue Aufgaben übernehmen werdet. Und ja, es wäre doch schön, wenn ihr uns mal ein bisschen was davon erzählen würdet. Michael, sag doch mal, was ändert sich bei dir jetzt?
Ja, möglicherweise ändert sich das erst im Mai, dass ich die Aufgabe übernehme. Und ich werde den Fachbereich Bibelwissenschaften an der Asia Graduate School of Theology leiten. Das bedeutet, dass ich den gesamten Studienbetrieb organisiere, also das Kursangebot zusammenstelle, Kontakt zu Dozenten halte und versuche, die Studenten zu begleiten in ihrem Studium. Und das ist nicht ganz einfach, weil die Dozenten verstreut leben über ganz Manila und Nordamerika und nur ab und zu mal vor uns reinschneiden. Und ich bin mal gespannt, wie es geht.
Und wirst du denn dann weiter Vorlesungen halten am BSOP oder fällt das ganz weg?
Nee, das bleibt.
Das heißt, das, was du jetzt machst, ist eine Aufgabe, die obendrauf kommt?
Wenn man so will, ja.
Okay. Und Anke?
Aber ich kann beim BSOP meine Aufgabe etwas reduzieren.
Ja. Und Anke, was ändert sich bei dir?
Bei mir hat sich schon was geändert seit dem 1. April. Ich bin jetzt die Koordinatorin für die Kurzzeiteinsätze. Das heißt, wir haben ja nicht nur Missionare, die wir hier Langzeit auf den Philippinen leben, sondern auch viele Leute, die für ein paar Wochen oder ein paar Monate bis zu einem Jahr auf die Philippinen kommen. Und diese Kurzzeiteinsätze koordiniere ich. Das heißt, wenn Leute sich zum Beispiel in Deutschland bewerben bei der UMG, dann nimmt die UMG Kontakt auch mit mir, dann wird der Bewerber kurz vorgestellt, dann versuche ich irgendwo eine Arbeit zu finden, wo der Bewerber reinkommen kann. Ja, und also alles vom ersten Kontakt bis zum Kennenlernen hier begleiten und bis zum Abschied nehmen, das muss alles koordiniert werden. Und zwar nicht nur mit Deutschland, sondern mit allen Heimatzentralen auf der ganzen Welt.
Das heißt, du hast viel Kontakt mit vielen Leuten, die nur kurz da sind und einen hohen Organisationsaufwand.
Okay. Richtig, aber das Tolle ist ja, dass diese jungen Leute, meistens junge, nicht nur junge Leute, dass die was von Mission kennenlernen, von der fremden Kultur, von anderen Menschen und dass sie sehr viel mitnehmen für ihr eigenes Leben und hoffentlich auch für die Gemeinden, in die sie zurückgehen. Und manchmal bleiben auch Kontakte über Jahre. Ja, durch Beten oder durch Wiederkommen, durch andere Leute motivieren zu gehen. Und das lohnt sich eigentlich.
Und wie ist es bei dir? Kannst du andere Aufgaben, die du vorher hattest, abgeben oder kommt auch das obendrauf auf das, was du vorher schon getan hast?
Also ich habe vor 2 Monaten schon beschlossen, nicht mehr bei der UMG Leiterschaftsschulungen mitzuleiten. Und das werde ich so lange nicht machen, wie diese Kurzzeitprogramme ziemlich intensiv laufen. Und zusätzlich habe ich auch noch im Vorstand von der Missionarskinderschule mitzumachen. Solange ich das auch noch mache, kann ich nur 2 Sachen und nicht 3 Sachen kriegen.
Okay. Wir wollen hier als Gemeinde für euch auch beten, wenn wir euch jetzt gerade schon mal sehen. Und gibt es etwas, wofür wir jetzt beten können? Oder sag doch mal kurz, was können die Leute auch mit nach Hause nehmen? Wofür können sie zu Hause für euch beten? Und was ist euch an Anliegen gerade wichtig?
Also einfach nur noch ein kurzer Gebet anlegen, meine Französisch. Also es läuft echt nicht gut und es wäre schon schön, wenn ich nicht beten würde, dass ich da ein bisschen schneller vorankomme und es ein bisschen mehr verstehe. Ja. Hast du das verstanden, Marina?
Nicht so wirklich, aber ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Nein. Anke, kannst du nochmal übersetzen?
Okay. Es geht um Französisch und Judith braucht einfach gute Idee, dass es weiter besser läuft. Das ist halt wirklich schwierig und da könnt ihr für beten, dass es besser weiterläuft als bisher.
Okay.
Naja, und von mir gibt es ein Anliegen. Unser Vermieter muss bald sich dazu durchringen, an unserem Haus den größten Reparatur vorzunehmen. Dann sagt der Grund unter einer Hausecke weg und wir haben entsprechende Risse in den Mauern. Und wir hoffen, dass das bald in Angriff nimmt und das schnell geschieht und wir das auch schaffen mit den Bauarbeiten hier im Haus. Das ist für uns als Familie wichtig. Und dann für meine Arbeit, dass ich mich schnell einarbeite im Mai, gut Kontakt zu den anderen Studenten halten kann. Und wir vor allem noch 1 oder 2 Leute zum Ende ins Boot bekommen, weil wir auf der Seite ein bisschen schwach besetzt sind.
Für mich gibt es das Anliegen, am Dienstag haben wir eine wichtige Vorstandssitzung von der Schule, dass diese Vorstandssitzung einfach gut läuft, dass wir richtige Entscheidungen treffen für das kommende Schuljahr, in welche Richtung die Schule geht. Und sonst allgemein für die Kurzzeitarbeit muss ich mich halt einarbeiten, ich muss die Missionare auf dem Feld besser kennenlernen und vor allen Dingen die ganzen Koordinatoren auch in den anderen Ländern, dass wir uns gut verständigen, auch wenn wir immer nur E-Mails schreiben oder manchmal auf Skype.
Noch was? Okay. Ja, dann möchten wir jetzt auch für die Familie bitten und ich bitte den Volker dafür noch nach vorne und euch bitte ich dazu aufzustehen, soweit euch das möglich ist.
Ja, wir wollen in 3 Teilen beten. Einmal für Michael, dann für Anke und dann auch für die Familie. Guter Gott, danke, dass wir jetzt Anke und Michael, dass wir Judith, Christian und Heidi sehen können, dass wir mit ihnen reden können, dass wir verbunden sind auf diese Weise. Wir sind verbunden durch dich und dafür danken wir dir ganz herzlich. Und wir freuen uns einfach zu wissen, dass du Michael so begabt hast für Sprachen, für Lehre, dass du ihn als Hochschullehrer in Manila gebrauchst. Danke, dass er so viele Möglichkeiten hat, Studenten zu erreichen, asiatische Studenten aus den Philippinen, aber auch vor allem chinesische Studenten, die zu ihren Studien auf die Philippinen kommen. Ich freue mich, dass er dort unterrichten kann und ich danke dir für all diese Möglichkeiten. Wir wollen dich ganz konkret bitten, dass diese Unterrichtsaufgaben gelingen. Die Lehre in Griechisch, die Lehre in Hebräisch und im Alten Testament. Ich bitte dich, dass du ihm immer wieder neue Freude schenkst an seinen Unterrichtsaufgaben und ihm Gelingen schenkst bei seiner Arbeit. Und für das ganz neue Feld, das er jetzt noch übernimmt, für den Fachbereich Bibelwissenschaften und für das Kursprogramm, bitten wir, dass du ihm Weisheit schenkst und viel Kraft, gute Koordination, dass er den Verwaltungskram schafft und dass er darüber hinaus gute Kontakte halten kann zu den Dozenten, die verstreut sind, auch über einen größeren Bereich. Wir bitten dich, Herr, dass du ihm einfach Klarheit schenkst, wie er das Kursangebot zusammenstellt, dass junge Leute, dass Studenten an den Fachbereich Bibelwissenschaften gut ausgebildet werden, dass sie qualifiziert werden. Ich bitte dich vor allem um Weisheit und Kontakt zu den einzelnen Studenten, um langen Atem für die Einzelnen, für die Fragen, die aufkommen, dass du ihm da Kraft schenkst, dass du ihm auch Unterstützung schenkst, dass seine Arbeit gelingt. Guter Gott, du bist da, segne du Michael.
Herr, wir bringen dir Anke mit den vielen Aufgaben, die sie hat in Mission, in Schule und Familie. Ja, wir bitten dich, dass sie sich in ihre neue Aufgabe gut einarbeiten kann, dass sie ja die vielen Menschen, mit denen sie arbeitet, dass sie sie gut betreuen kann. Das ist durchaus schwierig, wenn man über die ganze Welt verteilt ist und nur ja E-Mails schreiben kann. Schenk ihr, dass sie ja gute Kontakte aufbauen kann, dass sie Beziehungen pflegen kann, die auch nachhaltig sind und ja, die mehrere Jahre dauern. Schenk ihr ja das Organisationsgeschick, das sie braucht für diese Arbeit und ja auch einen guten und rücksichtsvollen Umgang mit den unterschiedlichen Kulturen, die dort aufeinandertreffen bei den Kurzzeiteinsätzen. Ja, wir bitten dich, dass du ihr die Weisheit schenkst in allen Entscheidungen und ja, dass ihre Arbeit ein Segen wird für dich und für alle Leute, mit denen sie dort zusammenarbeitet. Ja, wir bitten dich auch um genügend Freiraum für ihre Aufgaben, die sie im Schulvorstand wahrnimmt und ja, den Deutschunterricht, den sie macht. Schenke die Kraft und die Zeit darüber hinaus, die sie auch für ihre Ehe und ihre Familie braucht. Auch die Zeit, die sie für sich selbst braucht. Ja, bitte segne Anke und auch ihre Arbeit. Wir wollen dich auch für die Komiteesitzung im Schulvorstand bitten, von der Anke uns gerade erzählt hat am Dienstag. Ja, schenke ihr und auch den anderen Beteiligten Durchhaltevermögen und Weisheit für alle anfallenden Entscheidungen. Ja, danke, dass Anke diese Arbeiten macht und dass sie sich durch dich getragen fühlt und dass du dabei bist und ihr zur Seite stehst und ja immer da bist für sie.
Danke, guter Gott, dass du uns Familie schenkst. Danke, dass die fünf einander haben, auch so weit weg von ihren Familien hier in Deutschland, so weit weg von den Verbindungen, die einfach auch wichtig sind zu leben. Und Gott, wir bitten dich einfach um deinen Segen für diese Zeit, die sie miteinander haben als Familie, dass sie zur Ruhe kommen dort, dass es einen Ort gibt der Geborgenheit und der Liebe füreinander. Wir danken dir, dass die Schule der Kinder gelingt, dass das Lernen in vielen Bereichen leicht fällt und dass sie dort gut vorankommen, auch wenn es englischsprachig ist. Du hast ihnen viele Begabungen geschenkt und ich freue mich, dass es so geht. Und doch erzählt uns Judith, dass das Französischlernen von der Fernuni total schwer ist. Und wir bitten dich, dass du ihr hilfst, diese Schwierigkeiten zu überwinden und dass sie spürt, wie es auch wieder leichter gehen kann. Schenk ihr da einfach gute Impulse und auch Begleiter an ihrer Seite. Auch für Christian und Heidi bitten wir dich, die immer noch neben der Schule viele andere Aufgaben haben, dass du ihren Tag gut einteilst und dass sie einfach auch ausreichend freie Zeit und Entspannung haben. Wir bitten dich für Freundschaften, die die Kinder brauchen. Bitten dich um einen guten Freund, eine gute Freundin an ihrer Seite. Menschen, mit denen sie gern zusammen sind und bei denen sie auftanken können. Danke, dass du sie siehst und dass du weißt, was sie brauchen. Danke, dass du ihnen ein Haus geschenkt hast. Es waren so viele Turbulenzen. Es war am Anfang gar nicht klar, wo sie bleiben können. Und danke für dieses Haus, in dem sie sind. Und ich bitte dich, dass die Umbauarbeiten, die nötig werden, dass sie auch wirklich getan werden können. Und dass es ihnen trotzdem möglich ist, als Familie dort zu wohnen. Herr, dass das Haus einfach noch verbessert wird und dass all das geschieht, was wirklich getan werden muss. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der segnet. Und so erbitten wir dir von dir Segen. Gott, der Herr, erfülle euer Herz mit Liebe füreinander in der Familie und für die Menschen, mit denen ihr in Kontakt seid. Gott, der Herr, er versorge euch mit Geld und Gut und allem, was ihr zum Leben braucht. Gott, der Herr, schütze und bewahre euch auf all euren Wegen, bei all euren Fragen, bei all euren Entscheidungen, in denen ihr steckt. Gott, der Herr, stelle euch Unterstützer zur Seite, Menschen, die euch ermutigen, die euch begleiten. Gott, der Herr, sei euch nahe als der Heilende, Vergebende und der befreiende Gott. Er stärke und ermutige euch. Amen.
Ihr könnt wieder Platz nehmen. So, ihr seid noch ein bisschen da, ihr verfolgt den Gottesdienst noch, das finden wir schön. Und wer von euch hinterher noch persönlich der Familie Malessa guten Tag sagen möchte, kann das nach dem Gottesdienst am Technikpult machen, über Kopfhörern. Und deshalb wünsche ich euch einen schönen Gottesdienst, euch auch und bis dann. Tschüss.
Kann ich noch kurz was sagen?
Ja.
Ich würde den Teamkreis gerne grüßen und auch den DU. Ich vermisse euch sehr und wünsche oft, ich werde mit euch.
Oh. Der BU ist nicht da, aber wir werden es ausrichten.
Okay.
Schön, dass das so gelungen ist und das nächste Lied könnte passender nicht sein. Es heißt Über alle Welt. Das wollen wir zusammen singen. Und ihr glaubt nicht, wie praktisch so ein Ding hier ist. Guckt mal. Die wollen wir dabei einsammeln. Und das kann ich jetzt so ganz frei. Cool, ne?
Thank you. Du Silke, kannst du mal gucken?
Warte mal. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss genauer sehen. Mhm. Leute, der Arne hat einen Splitter. Arne, ich kenne diese Art Splitter. Ganz genau. Der eitert ewig, der muss raus. Arne, willst du, dass ich dir den Splitter raushol?
Ja.
Okay, hol eben Werkzeug.
Glaubst du, das ist so geeignet, Silke?
Sag mal, Arne, willst du den Splitter raushaben oder nicht?
Ja.
Okay, warte. Ich hatte einen Termin beim Augenarzt, der hat aber stattgefunden. Okay. Schmerz?
Ja, tut weh.
Du, vertrau mir. Ich sehe das durch. Nee. Okay. Guck mal. Jetzt ist er raus.
Ja, kann man sagen.
Hör mal, und nächste Woche, da zeigst du mir den Finger wieder vor. Da kontrolliere ich den.
Jawohl.
Gut. Haben wir es geschafft.
Ja, aber sag mal, Silke, jetzt mal.
Was guckst du so?
Ja, also, ich. Was?
Ist was?
Ja, also, ich meine, was ist denn was, der Balken hier?
Ach, den meinst du? Du siehst ja, ich kann mich bewegen. Eigentlich habe ich mich ganz gut an den gewöhnt.
Ach ja.
Ja, dann machen wir jetzt, ne?
Ja. Tragende Gemeinschaft, mitfühlen statt überheblich richten. Das ist unser Thema. Und was mir weh tut, ist die erste Überschrift. Was mir weh tut, wie führen wir das denn fort? Was mir weh tut, tut auch dir weh. Für diesen Gedanken habe ich mich entschieden und ich erzähle mal etwas, was wir alle kennen. Nämlich, wenn jemand gähnt, was tust du? Ja, genau, wir gähnen mit. Gähnen steckt an. Wenn jemand lacht, was tun wir? Wir lachen mit. Und wenn wir einen Film anschauen, einen ganz normalen Film im Fernsehen, und da werden spannende Szenen gezeigt, dann empfinden wir Furcht, Angst sogar, obwohl wir doch wissen, das ist doch nur ein Film. Das ist ja gar nicht die Realität. Und dennoch überträgt sich die Angst auf uns. Verantwortlich dafür, für diese Reaktionen, das Gähnen und Mitgähnen, das Lachen und Mitlachen und die Übertragung der Angst, verantwortlich dafür sind Spiegelneurone. Spiegelneurone sind Nervenzellen im Gehirn. Die hat einer jeder von uns da oben drin stecken. Und beim Betrachten eines Vorgangs springen die an. Und zwar sind dort unsere Erinnerungsmuster gespeichert und unsere Aktivitätsmuster. Und wenn wir jetzt etwas beobachten, was ein anderer tut, setzt das in uns unweigerlich diese Spiegelneuronen in Gang und so erleben wir das, was wir betrachten, nicht nur passiv mit, sondern wir führen es aktiv durch. Bei Handlungen mit emotionaler Färbung sind Spiegelneuronen immer beteiligt und sie spielen eine ganz wichtige Rolle im sozialen Umgang. Das haben wir gerade gemerkt. In diesem kleinen Anspiel haben Einzelne begonnen zu lachen und andere haben sich angeschlossen. Ich habe das Gesicht verzerrt und eure Spiegelneuronen haben sofort gesagt, oh, das kenne ich. Splitter, unangenehm, eiter, doof. Ha, nicht so schön. Also bei emotionalen Reaktionen sind diese Spiegelneuronen immer beteiligt und da glüht unser Hirn. Es ist so eine Art Spiegelmechanismus, deswegen Spiegelneuronen, die der eingehenden Information entsprechen und diese eingehende Information, die wir übers Auge oder übers Gehör wahrnehmen, einfärben und dekodieren. Die emotionale Färbung beruht also auf der Fähigkeit des Nachempfindens. Das ist die großartige Fähigkeit, die uns Gott gegeben hat, dass wir die Perspektive anderer Menschen einnehmen können. Und dass wir ihre Gefühle verstehen und wahrnehmen können, ohne dass sie dazu einen Text machen. Wir interpretieren Gesichter. Wir sehen ein betrübtes Gesicht, ein fröhliches Gesicht, ein trauriges, ein besorgtes und sofort glühen unsere Spiegelneuronen. Und darauf nimmt Jesus in seinem Gleichnis Bezug. Natürlich hat er den Leuten damals nichts von Spiegelneuronen erzählt, denn die waren ja noch nicht erforscht. Erst 1992 hat man die entdeckt und wissenschaftlich nachweisen können, dass es diese Nervenzellen gibt. Aber das Gleichnis, das Jesus verwendet, beruht auf demselben Prinzip. Er sagt, da ist jemand, der hat einen Splitter in seinem Auge. Und da ist ein anderer, der geht dahin und zieht ihm diesen Splitter heraus. Und dabei geht er nicht sehr sanft vor, so ähnlich wie mit dem Säbel eben gesehen. Und Jesus, so lest ihr es in dem Bibeltext, den ihr vor euch habt, Jesus weist uns darauf hin und sagt, wenn du dich daran machst, den Splitter eines anderen zu entfernen, dann weißt du ja, was das für ihn bedeutet. Denn deine Spiegelneuronen haben dir das längst diese Information gegeben. Was dir wehtut, was mir wehtut, tut auch dir weh. Und was dir wehtut, tut mir weh. Das Verurteilen, stellt Jesus fest, wird erst dann aufhören, wenn man die Menschen dahin bringt, sich selbst wahrzunehmen. Deswegen sagt Jesus, bevor du hingehst und ziehst den Splitter dort raus, nimm mal den Balken in deinem eigenen Auge wahr. Also, das Verurteilen hört erst auf, wenn wir uns selber wahrzunehmen lernen. Ein Gleichnis, das unser Resonanzsystem im Gehirn also in Gang setzt, das Gefühle und Stimmungen des anderen Menschen bei uns zum Erklingen bringt. So vergleichbar einer Gitarrenseite, wenn man die anschlägt, dann schwingen die anderen Saiten mit. Und so schwingt es in uns mit, wenn wir den Schmerz anderer Leute wahrnehmen. Es erzeugt ein Empfinden von Mitgefühl, von Freude, oder auch von Schmerz. Was mir weh tut, tut auch dir weh. Erst wer sich um den Balken im eigenen Auge kümmert, sagt Jesus, wird imstande sein, den Splitter im Auge des anderen so zu behandeln, dass es die Schmerzen tatsächlich lindert, statt sie zu vermehren. Und diese Säbelaktion wäre nun im Ernstfall nicht so glücklich ausgegangen. Vielleicht wäre der Splitter entfernt, aber vermutlich die Fingerkuppe mit. Und das hätte den Schmerz nicht gelindert, sondern vermehrt. Nur wer mitleiden, nur wer mitfühlen kann, kann anderen hilfreich zur Seite gehen. Und nur wer sich selbst gefühlt hat, hat ein Stück Wahrhaftigkeit gelernt. Und diese Wahrhaftigkeit benötigen wir, um fremdes Leid zu verstehen und dafür Verständnis aufzubringen. Was dir weh tut, mein zweiter Gedanke, was dir weh tut, ist mir nicht gleichgültig. Das Gleichnis Jesu, so wenn man es spontan liest, hat man den Eindruck, na dieses Gleichnis, das legt uns ja nun massiv einen Maulkorb an. Das heißt wohl so viel wie, kümmere dich nicht um den anderen, wenn der einen Splitter hat, sein Problem, lass mal sein. Hauptsache, du verletzt ihn nicht. Also lass den Splitter ruhig im Auge drin. Das Gleichnis Jesu als Maulkorb verstanden, als Botschaft, sich nicht zu kümmern, wäre deutlich missverstanden. Sondern das Gleichnis Jesu ist zunächst eine Aufforderung zur Anteilnahme, zum sich kümmern, zur Barmherzigkeit zugleich. Kümmern und Barmherzigkeit gehören zusammen und deswegen haben wir diesem Bibeltext auch die Seligpreisung von der Barmherzigkeit vorangestellt. Seid barmherzig, denn wer Barmherzigkeit übt, wird Barmherzigkeit empfangen. Ich war die Tage in der Einkaufsstraße und in Einkaufsstraßen ist ja ein Mordsgeschiebe. Und mitten in dieser Einkaufsstraße stand vor Kaufhof, glaube ich, war es, mitten in der Traube eine Frau mit einer Jugendlichen. Und die Jugendliche stand in etwa so da. Und die Frau, ich vermute es war die Mutter, hatte ein Tempotaschentuch in der Hand, das zu einer Spitze gedreht und porkelte jetzt in das Mädchen Auge herum, mitten in der Einkaufsstraße. 1000 Leute liefen da links und rechts her, aber es bildete sich so langsam doch ein großer Raum, sodass sie für die Operation genügend Platz hatte. Was hat aber die Mutter gemacht? Ihre Spiegelneuronen sind angesprungen und haben gesagt, mein Mädchen hat irgendwas im Auge, eine Mücke, keine Ahnung was. Und jetzt will ich ihr helfen, denn ich weiß, wie furchtbar weh das tut. Und ich weiß, dass Reiben nichts bringt. Und ich weiß, wie man da starr steht. Das hat jeder von uns schon mal, denke ich, erlebt, dass wir jemand anders gebeten haben, hol mir mal die Mücke da raus. Das ist solch eine Erleichterung, wenn ein anderer uns diesen Dienst tut. Warum tun wir das? Warum helfen wir einander? Weil wir bestimmte Muster abgespeichert haben, die uns signalisieren, was bestimmte Handlungen bedeuten. So dazustehen mit weit aufgerissenen Augen heißt, ich brauche Hilfe. Und ohne dass wir solch eine intuitive Gewissheit entwickelt hätten, könnten wir gegebene Situationen überhaupt nicht spontan nachvollziehen. Das ist der Sinn dieser Spiegelneuronen. Wir wären also im Umgang miteinander völlig ungeübt. Wir müssten immer fragen, ja, was hast du denn jetzt? Wie geht's dir denn? Was ist dein Befinden? Und wir können uns vorstellen, dann würde unsere Kommunikation endlos und das Leben ziemlich kompliziert. Stell dir vor, da ist ein Unfall, da liegt ein Verletzter und du sagst ja, ich weiß jetzt im Moment auch nicht, was das für ein Zustand ist. Es reichen wenige Zeichen, um aus den Bewegungen anderer Menschen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch dafür ein Beispiel. Noch einmal Fußgängerzone oder Kaufhaus. Nehmen wir Weihnachtstage, Einkaufstage, also diese verlängerten Dinger. Und wer das noch toppen will und in Dortmund unterwegs ist, dem empfehle ich unbedingt die Schildergasse in Köln, da bin ich aufgewachsen. Das ist dermaßen eng, das ist unglaublich, aber faszinierend ist, dass es so wenig Zusammenstöße gibt. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Warum stoßen so wenig Menschen im Kaufhaus und in diesen Fußgängerzonen zusammen? Weil unsere Spiegelneuronen uns voraus ahnen lassen, wie andere sich bewegen werden. Intuitiv interpretieren wir ihren Gang, ihren Blick, ihre Körperhaltung und sagen, der geht links, gehe ich rechts. Manchmal passiert es, dass wir uns täuschen. Aber das ist erstaunlich selten. Und das hat was mit diesen abgespeicherten Verhaltensmustern zu tun, die wir brauchen, um augenblicklich Entscheidungen zu treffen, die angemessen und gut sind. Wir führen also bestimmte Handlungen vorausschauend zu Ende. Wir sehen voraus, was da geschehen wird. Wir können erahnen, was unser Gegenüber als Nächstes tun wird. Und so ist es möglich, dass wir ebenso unverletzt allermeist durchs Leben gehen. Und das führt uns wieder zu dem Gleichnis Jesu, denn das ist das Element der Fürsorge. Was dir weh tut, ist mir nicht gleichgültig. Ich fühle in mir einen Appell, mich darum zu kümmern. Und das ist das Positive, wenn wir miteinander unterwegs sind und einander sehen. Wir können nämlich die Fehlentwicklung voraussehen, die geschehen wird. Silke hat eben gesagt, dieser Splitter wird furchtbar altern. Damit hat sie etwas vorausgesehen, was geschehen wird, wenn der da drin bleibt. Und wenn wir miteinander umgehen und auch in der Gemeinde uns intensiver begegnen, weil wir nah beieinander sind, aber auch in der Familie oder am Arbeitsplatz, dann können wir voraussehen, wozu bestimmtes Verhalten einzelner Menschen führen wird. Und deswegen motiviert uns, das fordert es uns heraus, dort einzuschreiten, uns darum zu kümmern. Lass mal sehen. Also vorzubeugen, Schaden abwenden, das ist das Positive in diesem Gleichnis. Konstruktive Kritik, um des anderen Willen zu üben. Das ist etwas, was in der Gemeinde sehr wesentlich ist, was in allen menschlichen Begegnungen wichtig ist, dass wir auch dazu bereit sind, konstruktive Kritik zu üben, und zwar um des anderen Willen. Wir können uns aber auch weigern, Emotionen zu spiegeln. Wenn wir offen genug sind oder wenn wir nicht offen sind oder bestimmte Emotionen uns blockieren, dann können wir einfach auch dicht machen. Dann setzt der Verstand ein und sagt, davon will ich jetzt überhaupt nichts wissen. Kümmert mich nicht. Der kann also uns hindern, das Richtige zu spiegeln. Und das passiert, wenn wir innerlich blockiert sind, wenn es uns nicht um das Wohl des anderen geht, sondern allererst um uns. Dann sind wir blind und taub für das Ergehen des anderen, blind und taub auch für alle anderen Argumente. Der Verstand blockt eine entsprechende Reaktion ab. Der Ärger, die eigene starke Emotion, blockt so etwas ab. Was kommt dann? Wenn wir dann aufeinander zugehen und versuchen, den Splitter aus dem Auge eines anderen zu entfernen, dann kommen wir rüber mit Regeln, mit Ansprüchen, mit Erwartungen. Wir fordern Anpassung oder wir drohen sogar Strafe an. Und all das hat nichts damit zu tun, dass es uns um den anderen geht und sein Wohlergehen, sondern es geht um uns, um die Bevorzugung unserer Regeln, um die Bevorzugung unserer Ansprüche, Erwartungen und Anpassungsvorstellungen. Der erste Eindruck, sagt man, ist entscheidend bei jedem Vorstellungsgespräch, und das ist tatsächlich so. Und das liegt eben daran, dass das Äußerliche in unserem Gehirn zuerst ankommt, und deswegen ist der erste Eindruck, der äußerliche Eindruck, das äußere Erscheinungsbild so immens wichtig für uns. Wir sehen einen Menschen, wie man sagt, Kleider machen Leute, und wir haben sofort ein Bild. Unsere Sinne vermitteln uns ein erstes Urteil. Das ist eigentlich ganz praktisch, etwa im Straßenverkehr, wenn man da Autos sieht und man ahnt das voraus, hatten wir schon mal, genauso wie in der Einkaufsstraße. Also schnelle Reaktionszeit ist ganz praktisch, ist aber, wenn es um Sorgfalt geht, hinderlich. Jede weitere Reflexion kostet Zeit. Und deswegen beißen sich in unseren Begegnungen so häufig unser Urteil und abgewogenes Verhandeln. Und so kommt das Urteil zur Verurteilung. Und die Überlegung, die wir anstellen könnten, führt zur Abmahnung. Jesus sagt, nimm den Balken in deinem Auge wahr, und dann ziehe den Splitter aus deines Bruders Auge. Jesus sagt nicht, und wenn du das wahrgenommen hast, dann lass den Splitter da drin, ist doch egal. Aber nimm zuerst den Balken in deinem Auge wahr. Das Übersehen des eigenen Balkens lässt nämlich den Splitter des anderen groß werden. Die Silke mit ihrem Riesensplitter, die sagt, da habe ich mich doch dran gewöhnt an den Balken. Aber meinen kleinen, den sieht sie ganz deutlich. Das Übersehen des eigenen Balkens lässt den Splitter des anderen groß werden. Und deshalb wirkt Kritik so leicht überheblich und stolz. Und das bringt uns nicht zusammen, sondern auseinander. Wir lehnen im anderen häufig auch gerade die Verhaltensweisen und Handlungen ab, die wir als eigene Möglichkeit, eigene Versuchung und Gefährdung wie von Weitem spüren. In uns selbst. Die Lust, andere zu kritisieren, ist insofern Folge der Unlust an sich selbst. Das mag ich gar nicht, deswegen ziele ich darauf. Das kenne ich von meinem Balken, der stört mich, aber an dem anderen operiere ich lieber. Jesus sagt, teilt, aber verurteilt nicht. Er sagt, es geht um das Aufrichten, nicht um das Richten. Seid barmherzig, dann werdet auch ihr ein barmherziges Urteil erfahren. Die Tragkraft der Gemeinschaft besteht also darin, sich erstens in der Verletzlichkeit des anderen zu erkennen und zweitens dem anderen gegenüber nicht gleichgültig zu sein. Und was verbindet uns? Was uns verbindet, weist uns drittens auf Christus hin. Richten und Verurteilung entspringt immer einem stolzen Herzen. Entspringt immer einem Herzen, das mit sich selber nicht ganz im Reinen, im Klaren ist. Andere starke Emotionen mitbewegt, diese häufig sich aber nicht zugesteht. Der eigene Balken blockiert die Möglichkeit, einander wirklich zu helfen. Was uns verbindet, weist uns deshalb, wenn man es jetzt theologisch betrachtet, auf Christus hin. Christus ist der Mensch, das habe ich euch aufgeschrieben, Christus ist der Mensch, der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus allein. Matthäus 5, Vers 3, die erste Seligpreisung. Selig der, der alles nur noch von Gott erwartet. Und Matthäus 5, Vers 7, die Seligpreisung des heutigen Tages. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind, denn Gott wird auch ihnen barmherzig sein. Oder Vers 2 im Predigttext, denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Darum ist es für uns so wichtig, dass wir in dem anderen zunächst mal den sehen, für den Christus da ist, wie er für mich da ist. Und deswegen, weil Jesus mir barmherzig ist, soll ich es mit anderen sein. Aber auch hier ist die Spiegelneuronengeschichte wieder so wichtig, denn wenn ich kein Empfinden für die Barmherzigkeit Gottes für mein und in meinem Leben habe, dann werde ich auch keine für andere empfinden. Wenn ich nicht erlebt, erfühlt, erfahren habe, dass Jesus mir vergibt, werde ich nicht in der Lage sein und bereit, anderen zu vergeben. Also einander begegnen hat zentral damit zu tun, dass wir Jesus Christus begegnen. Das wird unsere Spiegelneuronen befeuern, sodass unser Verhalten zu dem anderen sich verändern wird. Dietrich Bonhoeffer, den ich euch letzten Sonntag schon vorgestellt habe, der schreibt, habt ihr auch auf eurem Zettel, also nicht der fromme andere ist es, mit dem ich es in der Gemeinschaft zu tun bekomme, sondern Bruder ist der von Christus Erlöste, von seiner Sünde freigesprochene, zum Glauben und zum ewigen Leben berufene andere. Und dazu könnt ihr etwas lesen, Epheser 1, die Verse 3 bis 7 und 11 bis 14. Da wird das sehr deutlich, dass Paulus spricht dann nämlich einerseits davon, dass wir in der Nachfolge Jesu uns heiligen sollen, also ein Leben führen und gestalten sollen, das dem Willen Gottes und Jesu entspricht, das den Menschen liebevoll entgegenkommt und den Geboten Jesu folgt. Diesem Vorbild, das uns Jesus in der Bergpredigt gibt. Aber das andere steht da auch, in demselben Text nämlich, dass wir das vermögen und tun, weil Jesus Christus uns erlöst und befreit hat, weil er den ersten Schritt getan hat, weil er uns sensibel macht für die eigene Sünde, für das eigene Versagen und damit auch für das der anderen. Und so funktioniert Gemeinschaft. Christus ist der, der uns verbindet. Ihr kennt das wahrscheinlich, ich kenne es auf jeden Fall. Diesen Gedanken, gerade habe ich noch gedacht, kann sie nicht mal pünktlich sein? Können die Kinder nicht mal ihre Sachen beieinander halten? Kann der Depp nicht im Straßenverkehr aufpassen? Kennt ihr das? Gerade hast du es gedacht. Und in dem Augenblick, wo du die Kinder sagtest, die immer die Sachen verdödeln, fängst du panisch an, deinen Schlüsselbund zu suchen. Gerade hast du es gedacht, kann man nicht mal pünktlich sein, kommst du prompt zu spät. Und gerade hast du gedacht, kann der, die nicht im Straßenverkehr mal Acht geben, bock, hub dich einer an, weil du vor der grünen Ampel eingeschlafen bist. Gerade noch gedacht und schon selbst erwischt. Dietrich Bonhoeffer sagt, wird so nicht gerade die Stunde der großen Enttäuschung über den Bruder mir unvergleichlich heilsam sein. Diese große Enttäuschung, dass der Bruder, von dem ich dachte, dass es doch der fromme andere sei, der jetzt aber ein Mensch ist, oh Schreck. Und diese große Enttäuschung, dass ich es hier wirklich mit Menschen zu tun habe, wird diese Enttäuschung mir nicht heilsam sein? Nämlich dadurch, dass ich entdecke, und ich bin genau so ein Typ. Weil sie mich, sagt Bonhoeffer, gründlich darüber belehrt, dass wir beide doch niemals von eigenen Worten und Taten, sondern allein von dem Wort und von der einen Tat her leben können, die wir jetzt in der Passionszeit, in der Karwoche, die jetzt ja beginnt, feiern. Nämlich von dieser einen Tat unseres Herrn Jesus Christus, der Mensch wurde, der Sohn Gottes, unter uns Menschen zu sein und zu sagen, seid barmherzig, dann wird euer Vater im Himmel euch auch barmherzig sein. Und der uns lehrt, Jesus, einander zu vergeben. Und diese Enttäuschung über den anderen soll und wird uns anhalten, zuallererst zu vergeben. Spontane Spiegelneuronen, Flammenmeere sind normal. Und wenn sowas passiert, muss man auch nicht sofort den Krieg ausrufen, sondern sagen, yo, ich verstehe es ja, da läuft jetzt gerade assoziativ ganz schnell was. Aber danach sollte der Rechner doch wieder funktionieren. Und dann kommt dies ins Spiel, dass wir einander vergeben. Dann zeigt sich unsere christlich-geistliche Prägung durch Jesus Christus. Weil wir Vergebung erfahren haben, können wir vergeben. Vergebung macht berechtigte Kritik zu einem Kunstwerk der Barmherzigkeit. Der Satz hat mir gut gefallen. Fiel mir so ein. Vergebung macht berechtigte Kritik zu einem Kunstwerk der Barmherzigkeit. Und zum Schluss. Bonhoeffer sagt, hier droht die allerschwerste Gefahr für eine christliche Gemeinschaft. Ich hatte erläutert, dass er diese Regeln für eine Predigerschaft, für ein Predigerseminar ausgearbeitet hat. Und er sagt, hier droht die allergrößte Gefahr, nämlich durch die Verwechslung von christlicher Bruderschaft mit einem Wunschbild frommer Gemeinschaft. Die große Enttäuschung über die anderen, sagt Bonhoeffer, und wenn es gut geht, auch über uns selbst, muss uns überwältigen, so gewiss Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft führen will. Ich weiß nicht, wie ihr über Enttäuschungen denkt, aber die Enttäuschung über sich selbst kann uns weise machen. Und die Enttäuschung über mich selbst kann mich barmherzig machen. Und dann, sagt Bonhoeffer, ist es richtig gut gegangen, wenn die Enttäuschung über den anderen auch zur Enttäuschung über mich selbst führt, und zwar mich so überwältigt, dass ich genau darin Christus erkenne, der zu mir sein Ja und Amen spricht und auch zu meinem Nächsten. Und deswegen lasst uns jetzt gemeinsam singen: Friede mit dir.
Karin Haddad und ich, Rolf Cyrus, wir sind verantwortlich für die inhaltliche Ausrichtung unserer Gemeindefreizeit. Unsere Gemeindefreizeit steht ganz unter dem Motto vom dritten Quartal: Glaube bewegt, nämlich einladend glauben. Und das meint so Glauben an Gott, an Jesus, dass andere Menschen neugierig und ermutigt werden, sich Jesus zuzuwenden. Damit das gelingt, ist Dreiklang im Einklang wichtig. Und das meint, dass wir drei Lebensbereiche haben: Privatleben, Beruf und Gemeinde, jeweils mit einem ganz eigenen Ton. Und diese drei Lebensbereiche kommen zum Einklang, wenn unser Glaube an Jesus in allen drei Bereichen zu Hause ist. Wenn wir in allen drei Bereichen erleben, Gott ist da, Gott handelt, Gott wirkt. Und dazu sollen uns auf der Freizeit Workshops helfen. Karin, welche Workshops haben wir denn da so?
Ja, wir haben uns überlegt, dass wir Workshops machen zu dem Bereich, wie kann ich als Christ im Berufsleben mich einbringen und meinen Glauben leben, und zwar ganz normal und ganz natürlich, ohne Zwang und eben einfach so, weil es mich auch ausmacht. Ein anderer Bereich ist mein Glaube in meiner Freizeit. Also wie verhält es sich mit meinen Hobbys oder in der Zeit, wo ich nicht durch Gemeinde oder Beruf eingespannt bin. Dann haben wir auch noch allgemeine Angebote, zum Beispiel, wie kann ich meine persönliche Zeit mit Gott gestalten, dass ich darin auch wachse und dass es mir gut tut und meine Beziehung zu Gott stärker und lebendiger und fester wird. Dann haben wir auch noch, Freunde finden. Also wie finde ich Freunde und wie bleibe ich mit diesen Leuten Freund? Und zwar ich als Christ, wie kann ich Gottes Liebe rüberbringen in meine Freundschaften und eben auch neue Leute als Freunde gewinnen? Ja, genau. Und auch andere Angebote. Und wir bieten diese Angebote samstags morgens an und versuchen, das ein oder andere auch nachmittags zu wiederholen, wenn man das morgens nicht geschafft hat, daran teilzunehmen. Aber das hängt eben auch von den Mitarbeitern ab.
Ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, wendet euch bitte an Karin oder mich und wir versuchen das alle gerne zu beantworten. Silke, jetzt bist du wieder dran. Du machst mir richtig Angst mit diesem Stück.
Ja, ich hatte den beiden angekündigt, wenn es zu lang wird, dann komme ich ein bisschen näher. Und das hat ja auch gleich geklappt. Ich darf noch ergänzen, dass man sich zu dieser Gemeindefreizeit jetzt noch anmelden kann. Ich habe das auch gerade erst getan und ich bin nicht komisch angeguckt worden, sondern freundlich aufgenommen worden. Dazu lade ich euch auch ein. Auch bis zum 30. April? Ja, unfassbar. Ach, und da hatte ich so eine Art Stresspegel. Gut, dann beginnt die Karwoche, das hat Arne auch in der Predigt angedeutet. Und ab morgen haben wir Passionsandachten. Jeden Abend, das findet ihr hinten auf der Rückseite auch, ab 18 Uhr. Karfreitag gibt es zusätzlich um 18 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl und ein besonderes Angebot aus der Jugend. Da kommt jetzt die Leila zu mir nach vorne. Und? Wer kommt noch? Kommt alle? Ich weiß nur von Leila, aber schön, wenn es hier voll wird. Ja. Oh.
Hallo. Ja, ich dachte, ich bringe einfach gleich mal ein paar Gesichter mit nach vorne, die mitmachen. Ja. Wir sind ein paar Leute aus dem Living Room und wir wollen gerne am Karfreitag ab 22 Uhr eine Gebetsnacht starten. Das heißt, wir werden beten für Deutschland, für Dortmund und für unsere Gemeinde. Und wir glauben dabei, dass unser Gebet nicht Gottes Türen einrennt, damit endlich was passiert, sondern dass wir uns in das hineinstellen, was Gott sowieso schon für uns will. Er will Heilung von unserem Land, Heilung der Stadt, Segen für die Gemeinde und wir wollen uns dafür einfach einsetzen. Und dabei wird es abwechselnd Lobpreiszeiten und Gebetszeiten unterschiedlicher Form geben. Und das Ganze läuft erstmal von 22 bis 2 Uhr. Und um 2 gibt es dann einen Break und so einen offiziellen Abschluss auch. Und wer da noch bleiben will, der kann weitermachen bis 6 Uhr morgens. Und nach 2 Uhr wird das Ganze aber auch so ein bisschen eine freiere Form haben. Ja, und es wird auch Zeit sein, dass man für sich beten lassen kann und alles, was dazu gehört. Wer Fragen hat oder wer gern kommen möchte, der kann auf Chris oder mich, Leila oder Anni zukommen oder auf einen von uns. Wir fänden das schön, auch so ein bisschen Bescheid zu wissen, wie viel Resonanz da ist. Habt ihr noch was?
Ja, wir wollten uns auch kurz Gedanken darüber machen, über eine Auszugsmöglichkeit. Also es wird wahrscheinlich Leute geben, die nicht nach 2 Uhr irgendwohin abhauen können und dass die auch da bleiben können. Und dafür wird es auch einen speziellen Raum dafür geben, vielleicht den Tanzraum oder so. Wir müssen noch darüber sprechen, also dass man sich zurückziehen kann und nicht unbedingt in den Schlaf reingebetet wird. Genau. Genau, und man muss nicht bis 2 bleiben. Genau.
Okay, ich danke euch, dass ihr euch Mühe macht und uns dieses Angebot macht. Ja, ich habe gerade eine kleine Karte reingereicht bekommen. Es ist schön, dass wir aufmerksam miteinander umgehen. Und ich hatte das selber nicht auf dem Schirm, deshalb ist gut, dass wir eine Gemeinschaft sind. Heute hat der Jürgen Hedfeld Geburtstag und er ist im Gottesdienst. Wenn du winkst, wird es gleich viele geben, die dich umarmen und dir gratulieren. Von hier vorne wünsche ich dir gottesreichen Segen zu diesem neuen Lebensjahr. Es ist toll, dass du da bist. Viele von euch wissen vielleicht, dass über den Gemeindeverteiler Familie Wülfrath informiert, wie es ihrem Mann und Vater Andreas geht. Andreas Wülfrath ist krank, auch wohl in vielen Jahren immer wieder schon erkrankt, aber jetzt ist die Sorge und die Not groß. Und ich habe mir das Gebet vorformuliert, weil es mich wirklich selber sehr betroffen macht. Ich bitte euch aufzustehen, damit wir uns eins machen für die Familie Wülfrath. Ich will das stellvertretend für uns alle tun. Vater, du hast gesagt, du bist der Arzt. Deine Jünger hast du ausgeschickt zu heilen. Und nun wollen wir für Familie Wülfrath beten. Andreas ist erkrankt und die Familie ist in großer Not und Sorge um ihn. Herr, wir bitten dich um Kraft und Stärke für ihn und auch für Maike, seine Frau. Wir bitten dich um eindeutige Diagnosen, um ein Ende von dem Hin und Her mit der Aussicht auf Heilung. Lass nicht zu, Herr, dass wir um sein Leben fürchten müssen. Herr, du tust heute noch Wunder und wir glauben das. Und deshalb bitten wir dich voll Vertrauen, dass Andreas gesund wird. Wir bitten dich auch für die beiden Kinder, dass sie keinerlei Schaden durch krankheitsbedingte Trennung von den Eltern davontragen. Sorge du für die ganze Familie, umgib sie spürbar mit deinem Segen. Amen.
sie da durchmachen, und ich weiß, es wäre schön, wenn du die, wenn du Andreas heilst, aber vor allem bitte, dass du einfach da bist, bei allen Beteiligten.
Thank you.
An der Zeit, Danke zu sagen für die vielen, die mitgewirkt haben in dem Gottesdienst. Danke zu sagen für wunderbare Musik, für so viel Unterstützung von Seiten der Technik. Danke zu sagen auch an euch. Bei mir ist angekommen, dass ihr mitfühlt und für mich ist spürbar, dass wir einander tragen und das tröstet mich. Wir wollen dabei nicht stehen bleiben, sondern wir wollen auch einladen, weiter Gemeinschaft zu haben. Das kann man ganz unbezwungen und unbeschwert zusammen draußen bei einer Tasse Kaffee, tauscht euch aus, erzählt einander. Wer jetzt möchte, hat noch Gelegenheit zum Gebet. Das ist dort links bei dem Kreuz. Ich bin da selbst schon oft gewesen. Da könnt ihr hingehen mit dem, was euch bewegt, bedrückt, mit dem, was euch belastet, wo ihr eigene Schuld fühlt, wo ihr euch unwohl fühlt und merkt, so will ich nicht in die nächste Woche gehen. Die Menschen, die da sitzen, die stellen sich neben euch, die fühlen mit euch, die begleiten euch. Die ziehen den Splitter nicht einfach raus. Darauf dürft ihr vertrauen und dazu herzliche Einladung. Ich bin auch echt froh, dass ich jetzt die Jacke wieder richtig anziehen kann.
Und wir wollen Gott noch um seinen Segen beten und stehen dafür. Der Herr, dein Gott, er segne dich und behüte dich. Der Herr, lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre dein Herz und deinen Sinn in Jesus Christus, deinem Herrn. Amen.